Mein Claim heißt ja auch so Verantwortung für dich, für uns, für die Welt um dich herum.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe die liebe Christina hier bei mir im Interview. Die habe ich auch über Instagram kennengelernt. Da macht sie auch sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit, Veganismus und Zero Waste, alle verwandten Themen. Danke für deine Zeit, Christina, dass du hier bist. Magst du dich vielleicht erstmal selber vorstellen und so ein bisschen erzählen, wie du zu diesen ganzen Themen gekommen bist?
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Christina, hast mich ja schon schön vorgestellt. Und ich setze mich quasi für Nachhaltigkeit und Achtsamkeit ein. Vor allem dafür, dass wir mehr quasi zu uns finden, um dann auch was in die Welt rauszugeben. Und wie ich dazu gekommen bin, ging tatsächlich über das Thema Minimalismus. Und zwar vor einigen Jahren, als ich nach Berlin gekommen bin. Ich komme nicht ursprünglich aus Berlin, bin hierher gezogen und saß dann, das erzähle ich immer ganz gerne, saß dann in meiner Einzimmerwohnung voll mit Gerümpel und am allerersten Tag und habe nur noch auf dem Boden gesessen und geheult, weil ich dachte, ich möchte dieses ganze Gerümpel einfach nicht mehr haben. Am liebsten möchte ich es einfach direkt wieder vor die Tür stellen, aus dem Fenster schmeißen, was auch immer. Aber ich möchte das nicht mehr haben. Ich habe mich einfach so nach Freiheit, nach irgendwie nach Klarheit gesehnt. Und das war so ein bisschen der Startschuss. Weiter ging es dann mit dem Reisen, dass ich auch da gesagt habe, okay, ich probiere mal aus, mit weniger zu reisen, mit weniger Gepäck, bin dann immer mit Handgepäck gereist und es hat mich unglaublich glücklich gemacht, mit nur Sachen zu verreisen, die ich für eine Woche dabei hatte. Ich musste mir keine Gedanken machen, was ziehe ich jeden Tag an, und habe mich trotzdem jeden Tag wohlgefühlt. Es war eine totale Erleichterung. Und dann ging über diese Reisen, die ich gemacht habe, ging es dann irgendwann zum Thema ökologische Nachhaltigkeit. Und das hat sich alles so Schritt für Schritt entwickelt. Und genau, jetzt bin ich heute hier und weiß, warum ich das tue, was ich tue. So als kurze Einführung zu mir.
Ja, irgendwie ganz schön, dass du über Minimalismus in das Ganze reingekommen bist. Ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, dass man ja zu viel hat und gar nicht weiß, was man mit dem ganzen Stuff überhaupt noch anfangen soll. Ich hätte auch eigentlich immer gerne den Wunsch, dass ich wirklich nur einen Koffer besitze, tatsächlich, womit ich ja auch ständig umziehen könnte. Aktuell sind wir noch nicht so weit, aber ja, ist ja ein Prozess, wie du auch schon gerade gesagt hast. Du hast ja selber auch einen Podcast, ich habe auch ein paar Folgen angehört, mit dem wunderschönen Namen Verantwortung. Was bedeutet denn für dich dieser Begriff? Was zählt da so alles für dich rein? Und wie bist du darauf gekommen, das so zu nennen?
Verantwortung bedeutet für mich, dass ich für mein Handeln und für all das, was ich tue, einstehe und ja, Verantwortung übernehme und sage, niemand sonst ist schuld für das, was ich in meinem Leben habe. Niemand sonst ist schuld daran, was ich tue, sondern das bin alleine ich. Und ich darf bei mir anfangen. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich quasi auch was für die Umwelt tun, kann was für meine Mitmenschen tun und so weiter und kann dann auch da Verantwortung übernehmen. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit sprechen, ökologische Nachhaltigkeit, kann dann sagen, okay, ich nehme Verantwortung für meine Gesundheit zum Beispiel und ernähre mich überwiegend pflanzlich. Das heißt, ich habe in erster Linie schon mal Verantwortung für mich übernommen. Und in zweiter Linie ist es dann so, dass ich natürlich auch das Tierwohl schütze und auch zum Klimaschutz beitrage. Also es ist immer, sind immer so diese Komponenten, dass ich der Überzeugung bin, dass wir alle bei uns anfangen dürfen. Und wenn wir das getan haben, dann fällt es uns auch nicht mehr schwer für andere was zu tun. Also mein Claim heißt ja auch so Verantwortung für dich, für uns, für die Welt um dich herum. Also es geht halt darum, auch weg von dem egozentrischen hin zu, wenn ich mich glücklich mache, dann kann ich auch andere glücklich machen und so ganz romantisch die Welt verändern.
Das ist aber eine sehr schöne Ansicht zu dem Thema. Ich sehe auch mal diesen Verantwortungspunkt. Auch alleine bei der Aussage, dass man ja als irgendwie einzelne Person nichts dran ändern könnte, finde ich, spielt das auch ein bisschen mit rein, dass man sagt, doch, wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, kann ich halt schon im Prinzip was ändern. Also würdest du auch sagen, dass das Ganze so zusammenzählt und dass man ja das so als ganzheitliches sehen muss, dass vegane oder pflanzliche, überwiegend pflanzliche Ernährung mit in das Nachhaltigkeitsthema und in das minimalistische Thema mit reinzielt?
Das ist ja absolut. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Und das ist natürlich nicht der einzige, weil mit rein veganer Ernährung können wir auch nicht die Welt retten. Aber da gibt es ja zum Glück noch ganz viele andere Ansatzpunkte.
Ja, das ist wohl wahr. Und wie bist du dann darauf gekommen, dass du das Ganze in einem Podcast nach außen tragen möchtest? Oder auch über Instagram und alles, was du so an aktivistischen Sachen machst?
Ich hatte vorher schon einen Instagram-Kanal und da ging es um Kulturen und um Reisen, aber vor allem halt um die interkulturelle Kommunikation zwischen Kulturen. Und das hat mich lange, lange Zeit fasziniert, tut es noch immer. Und das ist für mich auch so der soziale Aspekt in der Nachhaltigkeit. Also zu verbinden, dass die Leute zum Beispiel, wo wir viele zum Beispiel Gemüse und Obstsorten herhaben, dass es denen vor Ort auch gut geht. Und dann war ich auf Reisen längere Zeit und habe halt gesehen, wie die Zustände vor Ort sind und wollte das dann einfach verbinden und habe dann gesagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr in diese Richtung gehen und die Leute auf meiner Reise mitnehmen, wie ich zu Zero Waste gehe. Und nicht ausgeklammert, also nicht auszuklammern, dass das auch wichtig ist, dieses Ganze zu sehen. Wo kommen die Konsumgüter her, die ich kaufe? Wo kommt das Essen her, das ich kaufe und so weiter? Und das war quasi so ein Prozess, diese Entwicklung in mir auch, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht nur noch teilen, wie wichtig es ist, so quasi so Völkerverständigung zu betreiben, sondern wie wichtig es auch ist, die Umwelt zu schützen, also alle Parteien, ne? Unsere Natur und die Menschen. Und dann bin ich von der Reise zurückgekommen und habe quasi, weil ich auch, oder wir, also mein Freund und ich, alles verkauft hatten, unsere Wohnung gekündigt hatten und wir hatten noch ein paar Sachen, aber ganz, ganz wenige. Und dann haben wir angefangen, von dem ersten Tag an plastikfrei zu leben und das auszutesten. Und auf diese Reise habe ich die Leute mitgenommen. Und das war natürlich auch sehr einfach, weil wir schon sehr minimalistisch unterwegs waren. Aber es hat mir unglaublich Spaß gemacht, auch selbst so zu sehen, wie ich mich verändere, was ich dann weitergeben kann, was ich daraus wieder lerne, was ich für ein Feedback bekomme, was ich von meinen Followern und Followerinnen lernen kann und wie ich das dann quasi einbinde.
Krass. Plastikfrei ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr schon, nicht radikal, aber schon sehr, sehr großer Step, für mich persönlich zumindest, weil wir irgendwie in so einer sehr plastikbelasteten Welt leben, auch wenn jetzt ganz viele Firmen anfangen, da nachhaltige Alternativen rauszubringen und dass man findet ja auch sehr, sehr viel, gerade zu Hause, wenn man sich mal umschaut, findet man viel, was man irgendwie ersetzen kann mit plastikfreien Alternativen. Für mich persönlich muss ich sagen, sehe ich so noch Schwierigkeiten bei gewissen Essenssachen. Wenn man jetzt beispielsweise vegane Alternativen kauft, ist ja eigentlich alles bislang noch in Plastik verpackt. Wo war denn für euch so die größte Herausforderung dabei? Und würdet ihr jetzt schon sagen, dass ihr an dem Punkt seid, wo ihr wirklich komplett plastikfrei lebt? Also, oder gibt es noch so das eine oder andere, was man dann doch in Plastik kauft?
Ich glaube, zuallererst ist es ein Trugschluss, dass wir bei 100% ankommen. Und das ist auch gar nicht unser Anspruch. Es heißt natürlich plastikfrei und Zero Waste und Null Müll und so weiter. Wir kaufen sehr wenig Fertigprodukte und auch sehr wenig Ersatzprodukte, vegane Ersatzprodukte und haben tatsächlich nach der Reise einfach mit frischem Obst und Gemüse angefangen. Und Hülsenfrüchten, Nüssen, alles, was so dazugehört. Und das haben wir im Unverpacktladen und im Supermarkt oder im Biomarkt oder auf dem Markt gekauft. Und natürlich, wenn man in den Unverpacktladen geht, dann waren diese Lebensmittel ja natürlich auch vorher verpackt. Und da ändert sich auch gerade ganz viel, dass die Pfandsysteme haben zwischen den Lieferanten. Aber ich weiß ja, im Hintergrund ist für mein Essen auch Verpackung angefallen. Und das ist völlig in Ordnung für mich. Solange ich sage, okay, das meiste, was ich einkaufe, ist wirklich verpackungsfrei. Und es gibt immer Ausnahmen. Und du kennst das bestimmt auch, dass Dogmatismus einen zu keinem guten Ziel fühlt, sondern eher dich selbst auch einschränkt. Und so sehe ich das auch. Also ich muss sagen, dass ich wirklich gut fahre mit ja, frischen Lebensmitteln und mir das auch richtig Spaß macht, daraus was zuzubereiten. Manchmal gibt's auch mal ein veganes Cordon Bleu oder sowas, aber es ist tatsächlich sehr selten. Und auch was Milchalternativen zum Beispiel angeht, hast du vielleicht auch schon mitgekriegt, mixe ich mir das immer aus Mandelmus und Wasser zusammen. Ach, cool. Natürlich fällt dann da Glasmüll an. Das ist auch, das muss man natürlich auch dann an der Stelle sagen, dass wir sehr wenig Plastik verbrauchen oder sehr viel wenig Plastikmüll anfällt bei uns. Aber dafür zum Beispiel Glasmüll, weil wir Brotaufstriche ab und zu kaufen, das Mandelmus im Glas und so.
Genau. Stimmt, das ist auch noch ein interessanter Punkt, wo ich auch noch nicht zu so einer optimalen Lösung für mich selber gefunden habe. Glasmüll verbraucht ja theoretisch, oder da fällt ja auch ziemlich viel Umweltbelastung bei an, wenn man das wieder einschmelzen will. Was würdest du denn sagen, ist die nachhaltigste Sache, die man machen kann? Also wahrscheinlich schon Mehrwegglas, aber ist jetzt zum Beispiel Einwegglas schlechter oder besser als eine Dose, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, Kichererbsen kaufen will oder so. Was ist so da der nachhaltigste Weg?
Ich glaube, das tut sich nicht viel. Ob du jetzt eine Einwegflasche nimmst oder eine Einwegdose, wenn es die Möglichkeit gibt, dann natürlich am liebsten für mich persönlich jetzt Glas und Mehrweg und dann am besten das Produkt aus der Region und da auch abgefüllt. Da gibt es halt einige Möglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es die nicht bei jedem Lebensmittel. Und dann entscheide ich halt, kann ich das auch selber machen oder möchte ich das gerade gar nicht selber machen? Zum Beispiel passierte Tomaten. Kann ich auch einfach ein paar Tomaten in den Mixer schmeißen und den anmachen. Da brauche ich halt keine Dose Tomaten kaufen. Das sind so Abwägungen. Aber was mir auch wichtig ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist, dass Leichtigkeit ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist. Also wirklich zu gucken, dass man da nicht irgendwie so eine Wissenschaft draus macht, sondern sagt, okay, ich mache es mir so leicht wie möglich. Und es ist ja auch leichter, wenn du weniger Müll zu Hause hast, den du irgendwo horten musst oder wieder anfängst, irgendwas zu sortieren. Und das ist quasi so das Prinzip. Und das ja, greift auch ineinander. Das eine ist, die Verantwortung zu zeigen, okay, ich möchte nicht viel Plastik verbrauchen und auf der anderen Seite zu sagen, okay, mach es dir nicht unnötig kompliziert.
Ja, stimmt. Ich denke, man verliert auch leicht die Lust dran, wenn man da irgendwie zu schnell zu viel will wahrscheinlich, ne? Dass man irgendwie,
ja, genau,
ja, sich dann zu viel Druck macht und dann sowieso direkt wieder aufhört. Ich glaube, hast du da nicht neulich sogar in einem Live drüber gesprochen, mit der inneren Einstellung und innere Überzeugung finden?
Irgendwie, ja, genau.
Genau, wieder.
Da habe ich über das Warum gesprochen, warum es so wichtig ist, eine wirkliche Motivation zu haben.
Wo würdest du denn sagen, ist der leichteste Punkt, um mit dem Thema Nachhaltigkeit im Alltag überhaupt anzufangen?
Ich glaube, das ist für jeden individuell und für viele, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist es entweder in der Küche anzufangen, so wie wir es gemacht haben, oder im Badezimmer und bei den ja, Hygieneprodukten und Kosmetikprodukten anzufangen.
Stimmt, die Erfahrung habe ich persönlich auch gemacht. Also das ist mir am leichtesten gefallen tatsächlich, weil es gibt ja schon so viele, ja, unverpackte Seifen oder Shampoo in fester Form und so, das ist auf jeden Fall schon sehr fortschrittlich heutzutage. Würdest du denn sagen, dass Berlin auch ein privilegierter Ort dafür ist? Gegenüber
Ja, absolut.
schon.
Es gibt schon sehr viele Möglichkeiten in Berlin, ja.
Ja, das stimmt. Allein die ganzen
Und
Fachläden.
ja, genau. Und bei dir war es so, dass es im Badezimmer für dich am einfachsten war auch?
Genau, ich war schon länger vegan, bevor ich überhaupt angefangen habe, über den Rest nachzudenken, quasi, also über Nachhaltigkeit, insbesondere, ja, was ich sonst noch kaufe. Ich habe schon vegane Kosmetik und sowas alles gekauft, aber halt eben noch oft Plastik verpackt und ich habe da nicht so drüber nachgedacht, bis ich mit meiner jetzigen Mitbewohnerin zusammengezogen bin, die da schon ein bisschen länger so ein Auge drauf hatte und die hat mich auf ganz, ganz viele Sachen gebracht. Was so für sie total selbstverständlich war. Und ich war dann so, oh krass, oh, das gibt es, oh, okay, gucke ich auch mal, was ich da verändern kann. Und dann fand ich es halt sehr einfach im Bad, einfach erstmal alles gegen feste Seife, festes Shampoo auszutauschen, dann irgendwie bei Zahnpasta solche Tabs in so einem Papierbeutel oder im Glas zu kaufen, Zahnbürste fand ich auch irgendwie easier. Also das war so, ja, für mich irgendwie ein guter Punkt, um anzufangen, weil es einfach super viele Alternativen gibt. Und genau, das fällt mir persönlich leichter, als zu sagen, ich kaufe nur noch unverpackte Lebensmittel. Ich muss auch dazu sagen, ich finde es halt sehr schade, dass man oft vor der Wahl steht im Supermarkt, jetzt kaufe ich das Konventionelle, was nicht in Plastik verpackt ist, oder kaufe ich das Bio-Lebensmittel, was dafür aber in Plastik verpackt ist. Das ist so ein alltäglicher Struggle, den ich irgendwie habe. Und es nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass man da so vor diese Wahl gestellt wird.
Ja,
Ich weiß gar
kann
nicht,
ich gut verstehen.
was ist da so für dich die bessere Alternative, wenn man jetzt nicht auf dem Markt einkauft, sondern eben im Supermarkt?
Für mich ist die beste Lösung, vielleicht den Einkauf aufzuteilen. Also zu sagen, wir haben hier zum Beispiel einen Lidl um die Ecke und da gehen wir oft hin. Wir gehen aber auch in den Bio-Supermarkt und in den Unverpacktladen und schauen dann, dass wir uns das gut organisieren und dass, wenn zum Beispiel im Lidl, da gibt es ja auch so eine Bio-Abteilung, ist nicht genau, ich weiß genau, es ist nicht das Gleiche, als einen Biomarkt zu unterstützen, aber das finde ich trotzdem sehr sinnvoll und sehr wichtig, einfach weil, wenn der Absatz da steigt, dann gibt es immer mehr Bio-Lebensmittel, auch in konventionellen Supermärkten. Genau. Und ich kaufe dann zum Beispiel ich sag mal, die Tomaten kaufe ich dann nicht im Lidl verpackt und bio, sondern sag dann, okay, dann warte ich jetzt noch und dann kaufen wir vielleicht morgen einfach im Biomarkt Tomaten ein. Ja, wenn es jetzt aber abends ist und wir wollen jetzt irgendwie noch gerne was ganz Bestimmtes kochen, dann gibt es da auch wieder diese Ausnahme. Und dann sage ich, okay, ich kaufe das. Und ein ganz wichtiger Aspekt für mich neuerdings ist, die Verpackung im Laden zu lassen. Und so dem Supermarkt so ein bisschen, auch wenn ich nur eine einzelne Person bin, aber ein bisschen so diese Message mitzugeben, wir wollen diese ganze Verpackung nicht. Und meine Erfahrung bei uns hier in dem Discounter ist, dass das super viele Leute machen. Also
Echt
es ist
krass.
ja, der Mülleimer dort quillt immer über. Und ich finde das, und ich feiere das jedes Mal, wenn ich da bin, weil ich denke, ja, wir wollen das nicht. Und vielleicht können wir halt von unten halt auch so eine Message weitergeben. Ne? Es ist jetzt nicht so ein riesengroßer Druck, aber es ist ja auch einfach ein Prozess, der leider sehr langsam voranschreitet. Und genau, deswegen da auch wieder, um zu deiner Frage zurückzukommen, würde ich auch abwägen, ja, brauche ich das jetzt unbedingt oder kann ich, wenn ich jetzt die Zucchini unverpackt sehe, aber ich wollte eine Aubergine kaufen, dann kann ich ja vielleicht auch die Zucchini kaufen. Also so. Also Flexibilität eigentlich. Ich bin dann auch flexibel und sage, okay, dann lass uns doch irgendwie was anderes mitnehmen.
Das ist aber ein richtig cooler Tipp, das Plastik da zu lassen. Das werde ich auch mal ausprobieren. Es ist ja schon
Ja.
irgendwie was, wenn dann der Müll die ganze Zeit überquillt, auch wenn es nur ein kleiner Step ist. Aber ich habe auch irgendwie schon das Gefühl, dass Supermärkte und Discounter da schon drauf reagieren. Auch allein, was sich an dem veganen Angebot getan hat in den letzten Jahren, ist auf jeden Fall sehr, sehr großes Potenzial da. Hat sich denn so geldtechnisch sehr viel verändert für dich? Weil man muss ja schon sagen, dass gerade so Unverpacktläden, also aus meiner Erfahrung zumindest, schon preislich höher sind, als wenn man es beim Lidl einkauft. Würdest du sagen, ist sehr viel teurer?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich wollte auch mal so eine Aufstellung machen, auch für den Podcast oder für Instagram. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, das gehört für mich auch dazu, dass es wichtig für mich ist, gutes Essen zu kaufen. Und natürlich ist das ein Privileg, dass ich diese Chance habe, mir gutes Essen zu kaufen und auch in Bioqualität, wenn ich das möchte. Ich kann aber sagen, dass es ist kein großer Unterschied. Also es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Monat hinten rüberfallen und sagen, oh Gott, das können wir nie wieder machen, sondern also wir kaufen schon bewusst ein und man braucht einfach auch manchmal so wenig für ein leckeres Gericht, dass ich sagen muss, also es ist wirklich dieses Klischee, das kenne ich auch. Es ist eine Einstellungssache, glaube ich. Es ist dieses, es heißt ja nicht, dass du dann teure Bio-Lebensmittel kaufen musst, sondern auch vielleicht einfache Gerichte kochen. Ich weiß es nicht. Also es ist vielleicht so diese innere Anti-Haltung noch von manchen Menschen, die sich da irgendwie entweder nicht drauf einlassen wollen oder die vielleicht auch nicht sehen, dass die Lebensmittel, die einen gewissen Preis haben, auch eigentlich so teuer sein müssten. Das ist ja auch nochmal ein weiterer Punkt, ja, dass unsere Lebensmittel zu günstig sind.
Absolut, gerade tierische Lebensmittel, definitiv.
Ja.
Das ist schon gruselig, wenn man da teilweise sieht, dass die Tomaten mehr kosten als irgendwie das halbe Hähnchen oder keine Ahnung. Also absolut ekelhaft. Ja, ich glaube, es hat auch viel irgendwie mit Prioritätensetzung zu tun. So, ob man jetzt sagt, meine Priorität ist gutes, nachhaltiges Essen für mich oder ja, das neue iPhone oder keine Ahnung. Aber dass man da schaut, was man für sich als Priorität geltlich setzt. Und dann finde ich auch, dass man an Lebensmitteln eigentlich nicht sparen sollte unbedingt, sondern eben ja das Beste für sich herausholt.
Ja, das finde ich auch.
Einstellung dazu auf jeden Fall. Ich muss auch mal sagen, wenn wir im Unverpacktladen sind, ich falle dann schon manchmal vorne über, weil es so teuer ist, aber dafür hält es sich dann auch lange. Also wir kaufen halt dann schon große Vorräte ein, sodass man erstmal 2 Monate nicht hingehen muss. Das kommt vielleicht auch noch dazu, dass man da irgendwie ja einfach auf Vorrat einkauft und dann halt zwar hohe Kosten hat, aber aufgeteilt auf die Zeitspanne ist es dann vielleicht wieder gar nicht so viel teurer als das andere.
Ja, voll. Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Absolut, ja. Wo du gesagt hast, ihr wart reisen, hast du dann was auch daran verändert, dass du diese schlechten Zustände gesehen hast und dann zum Beispiel gesagt hast, du kaufst XY nicht mehr aus dem und dem Land, weil du gesehen hast, wie es da ist? Hat sich dahingehend was für dich oder auch für euch verändert?
Ja, und zwar bin ich sehr viel in Lateinamerika, auch vorher schon unterwegs gewesen, weil ich durch meine Zeit in Spanien damals viel mit Latinos zu tun hatte und wir uns natürlich angefreundet haben, ich die besucht habe und ich oft auch in Mexiko war. Und vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass es eine Art Krieg gibt, was die Avocados betrifft und dass es so ein bisschen ausgeartet ist. Und natürlich weiß ich jetzt von hier nichts Genaueres, aber es wird immer wieder in den Medien gesagt. Und deswegen würde ich zum Beispiel keine Avocados mehr aus Mexiko kaufen, ob sie jetzt bio sind oder nicht. Es gibt sie auch in Spanien, ne? Es gibt sie auch in anderen Ländern. Und das ist aber sowas, wo ich sage, da habe ich kein gutes Gefühl bei. Ob das jetzt am Ende wirklich so ist, ja, kann ich nicht sagen, aber das ist so dieser kleine Beitrag, den ich dann von hier aus Berlin irgendwie leisten kann. Ja, was so Produkte betrifft. Und ansonsten schaue ich, dass es auf jeden Fall Fairtrade ist bei Dingen, die ich von sehr weit weg kaufe. Genau. War das, was du wissen wolltest?
Genau, ja, das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Ich meine, es ist ja auch im Endeffekt egal, ob das dann wirklich da so passiert, aber dadurch, dass du ja schon darauf verzichtest, kannst du ja eigentlich nicht verlieren in dem Sinne. Guckst du sonst bei Lebensmitteln, die jetzt nicht von hier sind, drauf, wo die herkommen, oder kaufst du sowas häufiger ein? Siehst du das als sehr unnachhaltig, Sachen aus fernen Ländern zu kaufen? Weil das ist ja auch so ein ganz großer Kritikpunkt, wenn es um ja, Veganismus geht, was ich auch gar nicht verstehe, weil es sind ja nicht nur vegane Leute, die Avocados essen beispielsweise, aber das ist ja schon so ein großer Kritikpunkt, dass man dann auch Früchte und Gemüse von weiter her holt. Ist das auch so ein Punkt für dich, wo du drauf verzichtest oder was du sehr selten machst?
Also ich verzichte gar nicht, sondern für mich ist es auch einfach eine Art der Verantwortung. Und zwar deswegen, weil wenn wir uns auf regionale Früchte zum Beispiel konzentrieren, dann gibt es da so viele leckere Sachen, dass ich vielleicht gar nicht so oft eine Mango kaufen muss. Mhm. Und es ist tatsächlich, ich habe es ausgetestet, es ist tatsächlich so, das liebste Obst, was ich esse, sind tatsächlich Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren. Und die gibt es natürlich auch wieder nicht das ganze Jahr über. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass wir hier in einer Region leben, ja, die schon sehr viel zu bieten hat. Natürlich halt eher was Gemüse angeht, als was Obst angeht. Und dass es aber auch einen Grund hat, warum das so ist. Und wir haben jetzt dieses ganze Angebot, das ist auch klar und das darf auch sein. Und ich esse auch mal gerne eine Mango zwischendurch. Wir brauchen das aber eigentlich gar nicht für unseren Körper. Sonst würde hier was anderes wachsen. Und es ist total schön, dass es die Globalisierung gibt und dass es diese ganzen Möglichkeiten gibt. Und und das muss auch wieder jeder für sich wissen. Für mich ist das gar nicht so ein Verzicht. Für mich ist das dann was Besonderes, wenn ich es kaufe. Also wenn ich dann nicht jetzt aktuell, kaufe ich viele Erdbeeren, wenn die auch hier vielleicht aus Brandenburg sind oder irgendwie aus der Nähe auf jeden Fall. Und braucht dann jetzt aktuell auch keine Mango. Vermisse ich auch gar nicht. Weißt du, das ist ja, so klar. Dieses...
Ja. Ich finde, es hat auch was Besondereres, Wertschätzenderes, wenn man irgendwie sich das ganze Jahr über auf Erdbeeren freut. Ich bin auch so ein kompletter Erdbeermensch. Und dann, wenn so die Saison losgeht, das hat wieder so ein richtiges Sommergefühl. Und irgendwie hat man dann auch viel mehr Lust drauf. Und ich finde auch, Erdbeeren im Winter schmeckt auch erstmal nicht. Und deswegen irgendwie, also es hat dann wieder, sowas Besonderes, dass man dann sich da umso mehr drüber freut, so aus meiner Erfahrung auf jeden Fall. Ist schon immer schön.
Es hat ja auch so viel mit Wertschätzung zu tun, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und wenn wir Dinge nicht immer verfügbar haben, dann stellt es sich ganz automatisch ein, dass wir das mehr wertschätzen.
Voll,
das ist ja mit allem so.
Stimmt, genau. Kann man auf viele Lebensbereiche anwenden. Ja. Wenn es jetzt ums Reisen geht, was ist denn für dich die nachhaltigste Form des Reisens? Also wie bist du am liebsten unterwegs, dass du sagst, es ist für dich nachhaltig am vertretbarsten?
Ich bin total gerne mit dem Zug unterwegs. Und auch ein Zug ist natürlich nicht gut für die Umwelt, aber es ist einer der verträglicheren Verkehrsmittel. Und in Ländern, wo das natürlich nicht möglich ist, also ich rede jetzt hier gerade von Deutschland und Europa, da fahre ich halt auch viel mit den öffentlichen Bussen und den Busnetzen. Ich bin zum Beispiel 2019 den Jakobsweg gegangen.
Ach, schön.
Und bin dann, und bin von Berlin nach Köln mit dem Zug gefahren, dann bis nach Paris, habe da eine Nacht über Nacht, das wollte ich aber auch so, ich hätte auch weiterfahren können und dann bin ich weiter mit dem TGV bis an die spanische Grenze und das war so eine tolle Erfahrung einfach, weil diese Langsamkeit einfach dazu geführt hat, dass ich eine unglaubliche Vorfreude auch aufgebaut habe und nicht so innerhalb von 2 Stunden da so hingebeamt wurde. Und deswegen ist Zugfahren einer meiner Lieblings- oder eigentlich schon mein liebstes Verkehrsmittel auf Reisen. Und danach kommt dann der Bus. Aber Zugfahren macht mir schon wirklich mehr Spaß. Ist auch so eine, Ja, ist auch irgendwie so ein Sehnsuchtsding. Ich sitze dann da immer und gucke aus dem Fenster und finde das alles so schön. Und irgendwie fange ich dann an zu träumen und so. Also irgendwie tut mir das total gut.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Warst du denn alleine da auf dem Jakobsweg?
Ja, war alleine. Es war ein ganz lang ersehnter Traum, weil ich damals direkt auf dem Jakobsweg gelebt habe, während meines Studiums. Und habe da damals die ganzen Pilger ankommen sehen. Und es in demselben Jahr kam das Buch von Harpe Kerkeling raus. Und es hat immer mehr mein Interesse irgendwie geweckt. Aber es hat dann schon noch länger gedauert, bis ich ja selbst den Mut aufgebracht habe und ich selbst wusste, okay, jetzt ist die Zeit gekommen. Und ja, genau, ich war alleine unterwegs und das war auch gut so.
Ja, ich glaube auch, das ist so eine Erfahrung, die man irgendwie ganz cool alleine machen kann, um ja, mit sich halt dann da zu sein und ein bisschen langsam zu leben und irgendwie das alles so richtig aufzunehmen. Ist auf jeden Fall was, womit ich mich auch nochmal beschäftigen möchte, ob ich das vielleicht auch mal in Angriff nehme. Ich finde das eine total spannende Sache. Du hast auch Podcast-Folgen drüber gemacht, ne? Da muss ich mich auch mal reinhören.
Ja, stimmt. Ich habe zwei Podcast-Folgen dazu.
Ja, sehr cool. Wozu du auch eine Podcast-Folge hast, was ich mir neulich angehört habe. Du hast ja neulich oder vor kurzer Zeit Saftfasten gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange es schon her ist. Magst du vielleicht dazu was erzählen? Weil das ist ja auch für mich sehr spannend. Ich habe auch überlegt, ob ich das mal in Angriff nehme. Aber habe dann noch so ein bisschen Respekt vor, auf jeden Fall.
Ja, wo soll ich anfangen?
Wie bist du denn dazu gekommen, erstmal vielleicht? Also, das ist ja schon irgendwie eine besondere Sache, würde ich sagen. Macht wieder.
Ja, vielleicht hast du es gehört. Ich bin einfach ein total neugieriger Mensch und teste immer irgendwie neue Sachen aus, wenn die mich ansprechen. Und das war eine Sache davon. Und ich hatte mich gar nicht mehr daran erinnert, dass ich das schon mal ungewollt gemacht habe, zu fasten. Und das kam dann erst hinterher wieder ins Gedächtnis. Aber ich dachte, das habe ich noch nie gemacht. Und das ist bestimmt auch gut für meinen Körper, einfach mal so einen Detox zu machen. Wir kennen das halt ja auch mit digitalen Medien. Das tut immer gut, den Kopf frei zu kriegen. Ich bin den Jakobsweg gegangen, was ja auch ein Detox ist. Insofern, dass man wieder zu sich findet, zu seiner inneren Stimme. Und so dachte ich, es ist doch einfach eine gute Sache. Ja, jetzt einfach mal zu gucken, was mit mir passiert und ob ich das überhaupt aushalte. Und genau, ich bin da einfach ganz offen rangegangen, wollte das austesten, hatte auch oder habe immer noch so eine Hautgeschichte, bei der ich dachte, okay, vielleicht ist das auch noch was, was ich damit vielleicht ein bisschen beheben kann. Das war aber eher so im Hintergrund. Also im Vordergrund stand tatsächlich, dass ich das total spannend fand, wie du auch, und habe dann einfach gesagt, so, ich mache das jetzt mal.
War das eine große Herausforderung für dich?
Nein, war es nicht. Also es war spannend zu sehen, dass der erste Tag ja anstrengender war, als ich es geglaubt habe, weil man da ja erstmal so alles rauslassen muss und da war ich sehr schlapp. Und ansonsten war es einfach dieses, für mich war es einfach dieses, ich lasse mich darauf ein. Und dann habe ich auch diesen Widerstand nicht in mir und so richtig schwer gefallen ist es mir nicht. Ich habe auch alle paar Stunden so bei meinem Freund auf den Teller geguckt, wenn es wieder was gab und gesagt, oh nein, das sieht so gut aus. Und wenn es auch wirklich überhaupt nichts Spektakuläres war, das hatte ich natürlich auch, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich breche das jetzt ab. Das waren ja bei mir auch nur, ich glaube, 8 Tage.
Ja, ist eine überschaubare Zeit auf jeden Fall. Das kriegt man, denke ich, ganz gut hin. Und hat sich danach dann was an deinem Essverhalten so geändert, dass du gesagt hast, ich mache das und das weiter irgendwie und veränder was?
Ja, da ich ja sowieso schon auch vegan bin, hat sich das nicht verändert. Und ich fand es auch deswegen vielleicht auch einfach, weil die Dinge, die du dann zu dir nimmst, sind ja rein pflanzlich. Also ich hätte natürlich jetzt auch diese ganzen Säfte selbst machen können oder mir Gemüse, Suppen und so selbst machen können. Ich hatte das ja vorher gekauft, diesen Saftkasten, Fastenkasten. Und Deswegen war ich ja sowieso schon daran gewöhnt, dass ich irgendwie nicht auf Milchprodukte oder auf Fleisch oder sowas verzichten müsste in der Zeit dann. Deswegen, das war ja jetzt nichts. Das hätte ich vielleicht danach umgestellt. Ich weiß es nicht. Und ansonsten esse ich achtsamer. Noch achtsamer als vorher. Und das finde ich ganz schön. Ich genieße das dann in bestimmten Momenten dann noch mehr und denke mir dann wirklich so, manchmal zum Beispiel beim Frühstück morgens so, und du genießt das jetzt so richtig. Und ja, bist dankbar dafür und so. Das hat sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen verstärkt.
Das ist total schön, weil ich habe so das Gefühl, dass Essen bei ganz vielen Menschen eher so ein Ding geworden ist, was man halt machen muss, um zu überleben. Also bei mir teilweise auch. Ich liebe Essen zwar und ich liebe verschiedene Sachen ausprobieren und irgendwie richtig leckeres Essen, aber ich bin dann auch eher so, ich gucke dann nebenbei irgendwie ein YouTube-Video an oder lese irgendwas nebenbei und weiß eigentlich, ich sollte mich nur auf das Essen fokussieren, aber es ist so in der heutigen Zeit so viel Ablenkung da und so viel, was man dann irgendwie noch nebenbei machen kann. Und man ist so gewohnt, dass man von allen Seiten irgendwie so Input bekommt die ganze Zeit, dass es so
Voll.
total die nebensächliche Sache geworden ist. Deswegen voll schön, wenn man da wieder anfängt, so diese Achtsamkeit und auch ja wieder Wertschätzung irgendwie zu empfinden.
Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht auch wieder nicht zu 100% immer achtsam esse. Ich setze mich auch manchmal irgendwie hin und gucke dabei neben was. Nebenbei war es so rum. Aber es ist viel mehr in mein Bewusstsein gerutscht, dass ich halt wirklich dann vorher denke, mache ich das jetzt wirklich und mache ich das dann auch wirklich bewusst? Oder möchte ich mich jetzt lieber irgendwie mit mir und meinem Porridge zum Beispiel auf die Couch setzen und einfach nur für mich sein? Oder möchte ich mit meinem Freund zusammen mich an den Tisch setzen und ja, wir machen uns einen netten Abend irgendwie? In die Richtung geht das so. Und das finde ich halt echt, dafür bin ich echt dankbar, dass ich das dadurch noch mal mehr so in den Alltag geholt habe.
Ja, ist total schön. Was hast du denn noch so für Ziele und Herausforderungen in der Zukunft, wo du sagst, da möchte ich noch XY Dollar machen oder noch mich in dem Bereich verbessern? Hast du da irgendwie so bestimmte Vorhaben?
Ja, so richtige feste Ziele habe ich nicht. Ich habe ein paar Projekte, die ich noch angehen möchte. Zum Beispiel würde ich noch gerne mehr selbst anbauen. Und jetzt nicht im großen Stil, aber es ist total schön zu sehen, wenn man so diese typische Tomatenpflanze auf dem Balkon hat und das dann ernten kann. Und dann hat man das halt irgendwie bei sich zu Hause selbst gezüchtet und so. Und das finde ich total schön. Da haben wir letztes Jahr ein paar ja, ein paar Kräuter gehabt. Ich hatte, glaube ich, sogar, genau, ich hatte verschiedene Salate, Radieschen, da ist natürlich auch nicht so viel draus entstanden, aber ein bisschen, das fand ich schon ganz schön. Das wäre so eine Sache, die ich gerne machen würde. Vielleicht auch so ein Vertikalbeet auf dem Balkon oder Kartoffeln kann man auch vertikal ziehen. Das finde ich sehr spannend. Das ist eine Sache. Und auf der anderen Seite, da würden jetzt, glaube ich, alle lachen, die mich kennen, würde ich gerne noch unseren Besitz reduzieren. Also noch minimalistischer leben.
Wow.
Und das macht mir aber auch total Spaß. Also es ist wirklich immer dieses, brauchen wir das noch? Hat sich nicht was verändert? Können wir das abgeben? Noch mehr Ballast loswerden? Ja, inwiefern? Nee, nicht inwiefern. So lange das irgendwie oder inwieweit das noch möglich ist, genau.
Bevor ihr gar nichts mehr habt.
Bevor alles in einen Rucksack passt, wie du auch gesagt hast, das wäre mein Traum, glaube ich.
Ja, das ist
Aber
eine
ein paar Möbel
Vorstellung.
brauchen wir halt
Ja.
auch, ne?
Solange man an einem festen Ort ist, zumindest.
Ja, genau.
Ist es bei deinem Kleiderschrank denn auch so, dass du so eine Capsule Wardrobe dir aufgebaut hast? Das ist nämlich für mich persönlich auch so ein, damit beschäftige ich mich eigentlich auch schon länger, aber habe es noch nicht so geschafft, das irgendwie umzusetzen. Aber das finde ich auch sehr spannend, das Thema.
Ja, ich würde sagen, dass sie noch nicht perfekt ist, also perfekt für mich. Ich habe noch ein paar Teile, die ich auch noch abgeben könnte, aber ich bin schon quasi auf dem Stand, dass alles irgendwie zusammenpasst, was auch so Farben angeht und was Muster angeht. Und da es ist so eine Erleichterung, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Also ich bin da vielleicht so auf dem Weg, wo du gerade bist. Und aber grundsätzlich habe ich nicht mehr viele Klamotten und ziehe auch ganz viele Klamotten das ganze Jahr über an. Ja, ein paar vereinzelte Kleider oder jetzt mal ein Rock, der jetzt wirklich nicht so wintertauglich ist, der kommt dann in der Zeit in den Kleiderschrank, in den Koffer. Und dann wechsle ich quasi so diese Sommer- und die Wintergarderobe. Aber da überschneidet sich so viel, dass ich da schon total zufrieden mit bin, dass ich das einfach das ganze Jahr über anziehe und viele, ja, einfarbige oder also nee, nicht unbedingt einfarbige, aber sehr minimalistische, geschnittene Sachen auch habe. Also ich bin da jetzt auch gar nicht so die Ausgefallene. Ja.
Kannst du abzählen, wie viele Teile du insgesamt besitzt?
Nee, das weiß ich gar nicht. Das könnte ich vielleicht mal im Anschluss noch machen. also meine Klamotten passen auf die Kleiderstange, die wir im Kleiderschrank stehen haben. Also es ist
schon sehr minimalistisch. Krass, ja. Ich muss aber auch sagen, früher habe ich ganz, ganz viel gekauft und immer irgendwie war ich shoppen und bin mit 40 Teilen nach Hause gekommen gefühlt. Aber es ist auch irgendwie total die Belastung. Einmal, weil man nicht weiß, was man anziehen soll jeden Morgen. Das ist schon mal irgendwie so total der Stressfaktor, der, finde ich, dadurch reduziert wird, dass man weniger hat. Und einfach dieses, so dass man nicht mehr weiß, was man alles besitzt. Diesen Gedanken finde ich irgendwie ziemlich gruselig.
Die Schrankleichen.
Ja. Und dann finde man es auch, das war ja auch noch. Das war auch schon 5 Jahre alt. Verrückt, hatte ich nicht mehr an seitdem. Ja, irgendwie ist es wirklich sehr, sehr entlastend, glaube ich, wenn man ja da so einen Cut macht und einfach Sachen aussortiert. Musste ich aber auch erst lernen. Ich war als Kind irgendwie total der Messi und habe alles gesammelt, was ich gefunden habe. Also da hat sich definitiv auch schon was verändert.
Ja, ich kann das total unterschreiben. Das war bei mir auch so. Also ich habe da im Anfang der 20er habe ich so viel geshoppt und habe mir da auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Auch natürlich nicht, wo es herkam. Und ganz oft habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, ob das überhaupt zu meiner Garderobe passt. Und deswegen hatte ich auch einige Schrankleichen, weil die dann gar nicht zu mir gepasst haben und ich die nicht kombinieren konnte. Und dann lagen sie halt da rum. Und ja, genau. Aber das hat sich halt auch mit dieser Situation, als ich in Berlin ankam, auch mit geändert. Also da bin ich auch so froh drüber, kann ich dir sagen.
Wie gehst du denn jetzt einkaufen, wenn du so Kleidung einkaufst? Wo kaufst du und wie oft und was sind deine Gedanken dann dabei?
Ja, jetzt gerade war es ja ein bisschen schwer,
ja, das
wegen ist unserer aktuellen Lage. Aber letztes Jahr waren noch an ein paar Terminen die Flohmärkte offen. Mhm. Und genau, da bin ich dann quasi so mit meinem Ziel hingegangen, okay, ich möchte gerne Winterpullis haben und vielleicht eine schöne Hose. So, mit diesen Gedanken bin ich zum Flohmarkt gegangen und war dann an 2 Terminen halt auf dem Flohmarkt und habe das sogar dann auch gefunden. Also es war dann wirklich so, ich weiß, was ich will und wenn mich was anspricht, dann nehme ich es mit, wenn nicht, dann sollte es nicht sein. Und habe dann aber tatsächlich einen guten Fang gemacht. Und ja, voll cool, ne? Und wenn ich nicht auf dem Flohmarkt bin, dann, jetzt denke ich gerade an meinen neuen Sommermantel oder Frühlingsmantel, den ich über, Moment, es heißt ja nicht mehr Kleiderkreise, Vinted gekauft habe. Und ich habe mir dann auch Gedanken darüber gemacht, dass ich mir manchmal auch mehr gönnen darf. Also es ist dann halt eine Zeit lang auch umgeschwenkt in, nee, ich kaufe gar nichts mehr und habe dann aber festgestellt, dass ich mich nicht erinnern kann, wann ich mir das letzte Mal eine Sommerjacke gekauft habe. Und das muss irgendwie was mit 8 bis 9 Jahren her sein. Wow. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann gönne ich mir das jetzt mal. Und dann habe ich da meinen Mantel auch bekommen. Und genau, und dann, wenn ich nicht Secondhand kaufe, dann kaufe ich Fair Fashion. Und habe da auch so einen Lieblingsladen in Berlin, die haben auch einen Online-Shop. Und es gibt ja unglaublich viele Läden, Online-Shops und so weiter. Genau, aber da habe ich so meinen Shop gefunden. Und wenn ich dann wirklich was Neues haben will, wie zum Beispiel eine Jeans, die ich nie irgendwie auf dem Flohmarkt bekommen habe, dann kaufe ich mir die dort. Und dann muss es aber für mich persönlich auch ja, faire Kleidung sein.
Ja, das bin ich bei dir. Das ist auch so meine Vorgehensweise, Strategie. Ich kaufe sehr, sehr viel über Vinted. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, dass man dann so seinen Shoppingwahn in gebraucht zwar, aber trotzdem immer noch auslebt. Kann man auch nochmal so
Ja.
sehen. Aber immerhin schon mal gebraucht. Aber ich finde auch, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, da auch nicht Fast Fashion kaufen zu müssen, sondern eben, ja, Fair Fashion oder eben, wenn man es günstiger haben möchte, Secondhand. Da gibt es auch ja deutliche Verbesserungen schon. Und irgendwie schön, dass sich auch immer mehr Menschen, habe ich so das Gefühl, dafür interessieren. Und dass Flohmarkt auch jetzt mittlerweile wieder cool ist. Ich hatte immer so eine Phase, wo ich so, ich weiß nicht, jugendlich war und dann war das immer total uncool, in Flohmarkt zu gehen, auf den Flohmarkt zu gehen oder in Secondhand-Laden und das ging gar nicht. Aber mittlerweile hat das irgendwie wieder diesen Vintage-Vibe bekommen, habe ich so
Ja.
das Gefühl, dass das wieder bei auch so den jüngeren
Voll.
Menschen ankommt. Das ist sehr schön zu sehen. Genau. Alright. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, die ich eigentlich so fast allen Menschen stelle. Wenn jetzt eine Person auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte gerne vegan leben und auch so nachhaltiger allgemein im Leben, was wären so deine drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest?
Oh, das ist, hätte ich mir mal deine letzten Fragen angehört. Okay, drei Top-Tipps. Entscheide immer aus dir heraus und lass dir nicht von außen irgendwie die Entscheidung abnehmen. Also ein Beispiel, wenn du wenn du plastikfrei leben möchtest und dann aber immer wieder Ausnahmen dazwischen kommen, dann ist das deine Entscheidung und dann darfst du das tun und dann solltest du dich auch nicht schlecht fühlen. Also geh da immer so mit deiner inneren Stimme. Ja, oder hör auf deine innere Stimme quasi. Das war jetzt sehr, sehr kompliziert dargestellt. Okay, also das ist der erste Tipp. Lass dich nicht von außen beeinflussen, um es kurz zu machen. Dann der zweite Tipp. Ach, das ist schwierig. Okay, also vegan und nachhaltig, sagst du. Fang mit einer Sache an und nicht, mach nicht alles
Alles
gleichzeitig. Und das dritte ist, sei stolz auf dich.
klar. Oh, das ist schön. Das finde ich cool.
Genau.
Ja, darf man auch mal sein, ne? Ich habe
Ja.
manchmal den Hang, dass ich dann sage, okay, das war zwar ganz gut, aber das und das und das fehlt noch. Aber ich glaube, es ist auch ermutigender, wenn man ja zwischendrin mal irgendwie innehält und sagt, hey, das habe ich schon erreicht und das mache ich schon anders und das ist, ja, hast du sehr schön gesagt. Kann ich mir auch nochmal zu Herzen nehmen. Echt cool. Ja, liebe Christina, danke für deine Zeit und deine Antwort auf die ganzen Fragen. Es war ein schönes Gespräch mit dir, wo ich auch noch einige Sachen jetzt mitnehmen konnte selber. Ist natürlich auch immer gut, wenn der
Sehr schön.
Podcast noch mir hilft. Dann, ja, ich werde deinen Podcast und dein Instagram in den Shownotes verlinken, dass alle, die jetzt zugehört haben, das auch mal abchecken können und bei dir mal reinhören können in deine Folgen. Und ja, dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören und bei dir für deine Zeit und hab noch einen wunderschönen Tag.
Danke dir auch. Es hat mir voll Spaß gemacht.
Das freut mich. Bis dann, ciao.